SWR 2 aus dem Land. Feature.
Was war die Dauermannabwehr?
Ja, politisches Missgeschick.
Politisch gewollt, würde ich sagen.
Ein entferntes Nachspiel aus dem Ersten Weltkrieg.
Das war so Hochstapler und der hat die Lied so verrückt gemacht.
Das war der Herr Daubmann, oder war nicht der Herr Daubmann. Das war jemand, der sich als Herr Daubmann ausgab und sich praktisch feiern ließ, aber nicht der Herr Daubmann war.
Daubmanns Erzählungen. Wie ein Offenburger Schneider ganz Nazi-Deutschland zum Narren hielt. Eine Sendung von Eva Lauterbach.
Und das war dann aber sehr aufregend für Endingen.
Die Daubmann-Affäre, keine Ahnung, was das ist.
Die bitte was? Nein, sagt mir nichts, dir.
Weiß nicht, was ist das?
Sagen Sie es uns doch bitte, was das ist.
Es kam ein Mann aus Afrika, der niemals dort gewesen war. Ein schwer geprüfter Patriot. Heil Daubmann, schlagt den Franzmann tot. Der falsche Daubmann hatte Pech. Er trieb's ein bisschen gar zu frech. Der ruhmbedeckte deutsche Held hieß Hummel und log auch fürs Geld.
Montag, 30. Mai 1932, Badische Presse. Oskar Daubmann, der seit Jahren totgeglaubte Kriegsteilnehmer aus dem Städtchen Endingen am Kaiserstuhl, ist Sonntag früh in seinem Heimatort eingetroffen. Martino di Napoli. Un tedesco ritenuto morto in guerra rivela la sua esistenza al consolato. Tribunali accoglienza al re di vivo Daubmann dai concittadini di Endingen. Ner Kriegsfangen som var dödi 16 år, kom hem.
Also der Daubmann sei im Ersten Weltkrieg als Kriegsgefangener in französische Gefangenschaft, glaub nach Marokko oder irgendwo gekommen. Bis 1932 hat es ihn eingesperrt. Und da ist er abgehauen und ist dann nach Italien gekommen. Und von dort aus ist er ans deutsche Konsulat in Italien und hat gesagt, dass er Kriegsgefangener ist aus dem Ersten Weltkrieg.
Dienstag, 31. Mai, der Allemanne, Kampfblatt der Nationalsozialisten. Die furchtbaren Erlebnisse des nach 16-jähriger französischer Gefangenhaltung in Afrika glücklich entronnenen Frontkämpfers Oskar Daubmann aus Endingen am Kaiserstuhl.
Und dann war das natürlich für die Nazis, war das eine große Propaganda. Nicht? Dann haben sie über Frankreich hergezogen, dass man die Kriegsgefangenen nicht weglässt. Und dann ist er nach Berlin geholt worden. So Propaganda ist ja dort ausgestellt worden, damit die Leute aufgebracht sind gegen Frankreich. Ne? Das war doch der Grund.
Friedericus, Berlin. Oskar Daubmann ist nicht tot. Er lebt, er leidet, er vegetiert. Denn er ist dem Volke in die Hände gefallen, dessen Charakter sich in den Ruinen des Heidelberger Schlosses für alle Zeit ein Denkmal gesetzt hat. Den Franzosen.
Und dann wurde immer großer Empfang bereitet, als er hier zurück nach Endingen gekommen ist.
Es waren auf jeden Fall 10.000 Menschen in Endingen. Das war das Ereignis.
Der Marktplatz war derart voll. Und auf dem Rathaus habe ich sie Dachziegelkorbe, um ihn zu sehen. Also völlig daneben, wirklich war.
Palermo, den 17. Mai 1932. Meine geliebten Eltern, nach langen 16 Jahren bin ich in der Lage, euch, geliebten Eltern, ein Lebenszeichen von mir zu geben. Ich geriet im Januar 1916 schwer verwundet in französische Gefangenschaft. Nach meiner Heilung, als ich einen Fluchtversuch machte, erschlug ich einen Posten, worauf ich 20 Jahre Zuchthaus bekommen habe. Im Dezember ist es mir endlich gelungen zu fliehen. Ich musste ungefähr 5000 Kilometer bis an das Meer zu Fuß gehen, wo ich auf ein Schiff kam, welches nach Europa bis in den Hafen von Palermo fährt. Jetzt muss ich wieder zu Fuß bis Neapel laufen, wo ich auf einem deutschen Konsulat einen Pass holen muss. Liebe Eltern, ich hoffe, dass ihr noch alle beide am Leben seid. Ich freue mich, dass ich endlich wieder zu euch kommen kann. Verzeiht mir die schlechte Schrift, aber ich habe diesen Brief im Bett geschrieben. Es grüßt und küsst euch vieltausendmal euer Sohn Oskar. Schreibt mir bitte sofort und schickt mir den Geburtsschein und den Taufschein an Oskar Daubmann in Napoli. Ferma in Posta.
Mai 1932. In Endingen am Kaiserstuhl brennt die Luft. Oskar Daubmann, der im Frühjahr 1916 bei der Schlacht an der Somme gefallen war, dieser Oskar Daubmann lebt. Wie der Blitz verbreitet sich die Nachricht unter den 3000 Endingern, bis hin zum Bürgermeister des romantischen Weinstädtchens. In Absprache mit den Eltern beeilt sich Bürgermeister Meyer, dem deutschen Konsulat in Neapel Geburts- und Taufschein des Oskar Daubmann zu schicken, damit der einen Pass beantragen kann.
Wir erlauben uns nun, das deutsche Konsulat ergebenst zu bitten, unserem Landsmann mit Rat und Hilfe beizustehen, falls der Genannte seine Identität mit Oskar Daubmann einigermaßen nachzuweisen vermag,
schreibt Meyer und will sich absichern.
Zur Feststellung der Identität bitten wir, von Oskar Daubmann folgende Fragen beantworten zu lassen. Wo steht das Rathaus? Richtige Antwort, am Marktplatz. Wo steht das Torli? Richtige Antwort, am Ende der Hauptstraße beim Gasthaus zur Sonne. Wo befindet sich die Volksschule? Richtige Antwort, bei der unteren Kirche. Wo wohnen die Eltern? Richtige Antwort, an der Hofstraße beim Gasthaus zum Adler. Wir legen großen Wert auf die richtige Beantwortung dieser Fragen, weil unerfahrene Gutgläubigkeit auch schon irregeführt und getäuscht wurde.
Währenddessen durchstreift der Briefschreiber Oskar Daubmann die Straßen von Neapel. Es geht ihm nicht gut, er ist erschöpft, unrasiert, unfrisiert, ohne Papiere und hat keine einzige Lira mehr in der Tasche. Im Hafen von Neapel liegt das deutsche Schiff Palermo. Daubmann bittet den Kapitän schriftlich, man möge ihn als blinden Passagier nach Hamburg mitnehmen. Der Schiffssteward muss Daubmann diese Bitte abschlagen. Also auf zum deutschen Konsulat. Wo steht das Rathaus in Endingen, Herr Daubmann? Und wo das Torli? Oskar Daubmann weiß Bescheid. Nur bei der letzten Frage kippt er weg. Ohnmacht.
25. Mai, Neapel, Consulato Germanico. Auf das Schreiben vom 21. des Monats wird ergebenst mitgeteilt, dass Herr Oskar Daubmann heute hier eingetroffen ist. Seine Identität konnte einwandfrei festgestellt werden. Er ist von den überstandenen Strapazen noch sehr angegriffen und hat gebeten, sofort seine Eltern von seinem Eintreffen in Kenntnis zu setzen.
Auf einer frühen Fotografie lächelt Oskar Daubmann ein schüchtern unsicheres Lächeln, zeigt lückenhafte Zähne in dem großflächigen Gesicht, regelmäßige offene Züge. Schutzlos sieht er aus, nicht unsympathisch. Später wird sich seine Miene verfinstern. Vom deutschen Konsulat mit Fahrkarte und Taschengeld versorgt, sitzt Oskar Daubmann am 27. Mai im Zug Richtung Deutschland. Rom, Chiasso, Luzern, Basel, Freiburg. Seine Geschichte ist ihm vorausgeeilt und ab jetzt steht er unter Beobachtung. Neugierige Zeitgenossen fahren dem badischen Kriegsteilnehmer entgegen. Der alte Feldwebel Schlagetter aus Daubmanns ehemaligem Regiment steigt in Chiasso zu. Später schütteln ihm Journalisten und Vertreter vom Ullstein Verlag die Hand.
In einem Abteil dritter Klasse sitzt er, begleitet von einem Regimentskameraden und überschaut mit von Ungewissheit und Argwohn erfülltem Blick die neu einsteigenden Fahrgäste.
Das meldet ein Reporter der badischen Presse am 30. Mai.
Ich sehe diesen Blick des gejagten Flüchtlings, sehe einen kleinen Pappkarton im Gepäcknetz, sein einziges armseliges Reisegepäck. Ein paar Blumen von zu Hause überreiche ich ihm, grüße ihn von allen, die auf ihn warten. Oskar Daubmanns Gesicht ist aschgrau geworden. Weinend birgt er den Kopf in die Hände. Heim. Heim, nichts als Heim, schreit es in ihm. Heim zum Mütterlein.
In Basel heißt ihn der Kriegerverband Baden willkommen.
An der Sperre, rechts und links, stehen die Menschen wie Mauern. Man drückt mir einen riesigen Blumenstrauß in die Hand. Eine grenzenlose Verwirrung kommt über mich. 16 Jahre Verlassenheit und nun diese Menschenmenge. Ich wende mich gequält ab und Tränen brennen mir in den Augen. Was will man denn von mir?
Man will den letzten deutschen Kriegsgefangenen sehen. Das Naziblatt der Alemanne heizt die Stimmung an.
Und eine ohnmächtige Wut stieg in jedem Einzelnen auf, dass es heute, im Zeichen einer angeblichen Völkerversöhnungsduselei, sich ein Staat noch erlaubt, einen deutschen Frontsoldaten, der ihnen schwer verwundet in die Hände gefallen ist, mit Räubern, Mördern und gemeinen Verbrechern in die Strafkolonie zu schicken. Der französische Strafvollzug, eine Kulturschande für die Menschheit.
Es gab große Zweifel im Bereich der Schulkameraden oder Altersgenossen, die der Meinung waren, es ist der Oskar nicht.
Man hätte ja nichts viel sagen dürfen, genau wie beim Hitler auch nicht. Da hätte ich auch nicht sagen dürfen, ne? Dass man es nicht glaubt.
Geehrte Familie Daubmann, als ehemaliger Kompaniekamerad halte ich es für meine Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass der Heimkehrer nicht Oskar Daubmann sein kann. Ich habe Ihren Sohn am 21. Oktober 1916 von einem Bajonettstich in den Leib getroffen, mit eigenen Augen, tot auf der Erde liegen sehen.
Das schreibt Oskar Daubmanns Kriegskamerad Oskar Rees in diesen Tagen aus Herbolzheim nach Endingen. Was soll das? Dass Oskar Daubmann lebt, kann Rees doch selber sehen. Um Mitternacht, von Samstag, den 28. Mai auf Sonntag, den 29. Mai, fährt der Schnellzug in den hell erleuchteten Freiburger Bahnhof ein.
Ein Empfang ist das g'si in Freiburg. Sie haben ja, glaube ich, abgeholt mit dem, damals, mit dem Auto. Das war doch bis 1932.
Und in Freiburg stand schon die Stadtmusik und hatten empfangen. Damit hat er gar nicht gerechnet.
Kriegerverbände, Militär- und Regimentsvereine stehen stramm, mitten in der Nacht. Daubmann ist auf dieses Spektakel nicht gefasst. Wieder gibt er weg.
Erschüttert und mit Tränen in den Augen steht die gewaltige Menschenmenge da, als die Eltern ihren ohnmächtigen Sohn nach 16 Jahren zum ersten Mal wiedersehen. In diesen Minuten entstehen Daubmann-Rächer, die dem sadistischen Frankreich die an dem deutschen Frontkämpfer Daubmann begangenen Untaten heimzahlen werden.
Der Kerl kam und hat sich bei der Frau Daubmann Senior, und es war ein Hühnle, als Sohn vorgestellt, und die hat es geglaubt, die Mutter.
Das ist mir Oskar nicht, soll die 60-jährige Frau Daubmann leise geseufzt haben, als sie den Heimgekehrten endlich erblickte. Später berichtigt sie, das ist mir Oskar nimi, habe sie gesagt, weil ihr der Sohn nach der langen Zeit so verändert erschienen sei. Er ist 10 Zentimeter gewachsen und er hat grün-graue Augen. Früher waren die braun. Das grelle Licht Afrikas wird die Iris gebleicht haben, sagen sich die Eltern.
Die Frau Daubmann war eine einfache Frau. Die hat schon lange schwarze Rock angehabt, ich weiß noch. Und wie eine alte Frau, wie, will man sagen, älter wie ich heute mit 87, ne?
Sie ist halt eine kleine Frau gsi. Die Gescheitste, Allergescheitste war es halt auch nicht.
Als Mutter hätte sie so einen Sohn erkennen.
Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein Mütterskind nicht kennt.
Seit dem Weltkrieg 1918 bis 1932 ist halt eine lange Zeit, nicht? Und man tut sich vielleicht verändern in dieser langen Zeit. Weiß aber nicht, ob man ein Kind nicht kennt. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel gewesen auch.
Herzlich willkommen im Vaterhaus. Ein großes Plakat und ein blumengeschmücktes winziges Haus empfangen Oskar Daubmann im Herzen von Endingen. Noch am gleichen Sonntag will man ihn feiern. Er aber legt sich ins Bett, Gesicht zur Wand.
Wenn er aber daheim war, bei der Ältere, da hätte niemand dürfen ihn. Er ist halt im Bett gelegen und hätte zittert und so hätte er sich halt verstellt. Ne? Er hätte sich verstellt.
Wahrscheinlich hat er Angst gehabt, dass er erkannt wird.
Wer den Daubmann jetzt besuchen darf und von früher erzählt, dem hört er gut zu. Er merkt sich Namen und Geschichten, ohne selbst etwas preiszugeben.
Berlin, 30.05.1932, furchtlos und treu. An den Herrn Reichspräsidenten, seine Exzellenz Generalfeldmarschall von Hindenburg.
Der Nationalverband Deutscher Offiziere meldet die Rückkehr des kriegsgefangenen Daubmann und fordert unverzüglich einen Untersuchungsausschuss, der Frankreich nach möglichen weiteren Opfern durchkämmt. Denn
Frankreich hält kriegsgefangene deutsche Feldzugsteilnehmer, unsere Kameraden, heute noch in der Tropensonne Afrikas gefangen. Die Empörung
und Erbitterung im deutschen Volk ist ungeheuer.
Der Freiburger Oberinspektor Schneble besucht Daubmann noch am Tag seiner Ankunft. Das badische Innenministerium hat den Beamten mit einem Verhör beauftragt.
Abends, 6 Uhr, begab ich mich sodann in die Wohnung des Daubmann, welcher inzwischen von seinem Schlaf erwacht war und sich verhältnismäßig frisch fühlte.
Oskar Daubmann bedingt sich absolutes Stillschweigen gegenüber der Öffentlichkeit aus. Dann berichtet er.
Ich stand bei der 5. Kompanie, 2. Bataillon, Reserveinfanterieregiment Nummer 111 im Feld. Wir waren bei Grandcourt an der Somme auf Vorposten. Es war in der zweiten Hälfte des Oktober. Ich wurde durch einen Bajonettstich in den Magen verwundet. Es wurde mir schwarz vor den Augen. Ich fiel zu Boden und wusste nichts mehr von mir. Ich kam nach Amiens in ein Lazarett der Engländer und Franzosen. Nach etwa 11 oder 12 Wochen war ich soweit wieder geheilt. Ich unternahm einen Fluchtversuch, indem ich zum Abortfenster hinaussprang. Hierbei fiel ich einem französischen Posten in die Hände. Ich ergriff einen Lattenzaun und schlug dem Posten diesen über den Kopf. Der Posten konnte noch einen Warnschuss abgeben und ich wurde von der herbeigeeilten Unterstützung wieder festgenommen. Nun wurde ich in ein Gefängnis nach Amiens gebracht. Nach 3 Wochen habe ich erfahren, dass der Posten an einem Schädelbruch gestorben sei. Infolgedessen wurde ich vor ein Kriegsgericht in Amiens gestellt. Hierbei wurde ich zu 20 Jahren Zuchthaus wegen Totschlags verurteilt.
Von Amiens, so fährt Daubmann fort, sei es nach Marseille und schließlich zu Schiff nach Algier gegangen. Endstation, das Gefängnis in der Wüstenstadt Constantin. Weinkrämpfe schütteln Daubmann bei der Erinnerung an die ausgestandenen Qualen. 20 Gefangene, die 3 Wochen lang aneinander gekettet durch die sengende Wüste gehen.
Glocken hätte er, der hätte es kennen, der hätte es fertig gebracht. Wir kennen das nicht.
Wir waren zu blöd,
staubig.
Constantin ist eine Stadt, ich kann aber nicht sagen, wie groß sie ist, da ich sie gar nicht gesehen habe. Wir kamen gleich in das Zuchthaus, das außerhalb der Stadt gelegen ist. Hier war ich die ganze Zeit untergebracht und habe nie mehr etwas von der Welt erfahren.
Daubmann erzählt, nennt Namen, Zahlen. 162, das sei seine Zellennummer gewesen. Er selber habe die Nummer 102 getragen. Weder die eine noch die andere Zahl kann Frankreich später bestätigen. Der Gefängnisalltag, sagt Daubmann, habe im Sockenstopfen, im Uniformenflicken und Hosennähen bestanden. Später sei man ins Freie gekommen, zum Straßenbau. Da habe sich endlich die Chance zur Flucht geboten. Oberinspektor Schneble bricht das Verhör ab, weil sein Gegenüber in Weinkrämpfen versinkt. Er nennt die Angelegenheit geheimnisvoll. Sein Protokoll ist distanziert.
Über die Frage, inwieweit diesen Angaben des Daubmann Glauben beigemessen werden kann, möchte ich mich persönlich vorsichtig äußern.
Nur einen Tag später, am 31. Mai, wird die deutsche Botschaft in Paris beauftragt, die Franzosen um Aufklärung zu bitten. Mit größtmöglicher Beschleunigung. Wie Schneble ist auch der Endinger Bürgermeister Meyer misstrauisch. Am liebsten würde er der offiziellen Feier am 5. Juni fernbleiben. Aber die begeisterte Bevölkerung werde ihn lynchen, fürchtet er.
Da haben sie ihn auch wieder, weiß Gott, wie empfangen in Endingen.
Da sind ja Tausende von Menschen gekommen, ja, und wollten hier dem Empfang beiwohnen, ja.
Es war sonst nichts los, da ist mindestens was passiert. Ich meine, das war eine stille Zeit, das war dann so nach dem Krieg und man war arm. Und es gab kein Kino und es gab kein Nix, dann war das Unterhaltung.
Seht hin auf die Straßen, die aus allen Richtungen auf Endingen zustreben. Zu Fuß, im Auto, auf Krafträdern, Fahrrädern und in Marschkolonnen. Eine wallende, rollende, ratternde, puffende, eine schiebende, stoßende, sich stauende, wieder vorwärts getriebene und dennoch fröhliche und singende Völkerwanderung.
Das beobachtet die Neue Badische Landeszeitung. Und schwelgt im Glanz der ordengeschmückten Heldenbrüste, die den Marktplatz füllen.
Der Marktplatz war voll, also da wäre kein Pfennig mehr auf den Boden gefallen, so voll war er. Alle Fenster waren besetzt, die Leute haben zu den Dächern ausgeguckt. Und leer gefressen war ein Ding auch dann. gab kein Brot und kein Brötchen mehr, weil so viele da waren und eingekauft haben dann.
Zum Fenster habe ich rausgeschaut. Auf dem Marktplatz, bei jemand. Aber vor lauter Menschen, als Kind habe ich nichts gesehen, nur Köpfe und Menschen. Da hat keins hat neben dem anderen fast mehr Platz gehabt, so voll war es.
Oben aber, im Daubmann-Häuschen, bemüht sich Dr. Denz, ein Endinger Arzt, den schwitzenden, flackrig geschüttelten Oskar zu beruhigen. Wird er es überstehen? Fragt Mutter Daubmann den Arzt. Punktgenau 2 Uhr läuten die Glocken von den Kirchtürmen. Und in ihren Lärm hinein krachen die Schüsse der Böller. Die Menge wippt sich spitz auf die Zehen. Hälse werden zu Stielen. Er kommt. Er kommt. Im Auto. Im offenen Wagen.
Wo er auf dem Marktplatz im Auto gesessen ist, bei den Älteren noch, hat er immer zittert und hat halt Kehle und Kehle. Aber es ist alles verstunken und verlogen gewesen, der hat nur Theater gespielt.
Tatsächlich. Auf alten Filmaufnahmen vergräbt ein völlig in sich zusammengesunkener Oskar Daubmann immer wieder das Gesicht in seinem Taschentuch. Noch ist der vorläufig letzte Kriegsgefangene rekonvaleszent. Und so schickt man ihn vom 5. Juni bis 30. Juli nach Freiburg ins Loretto-Krankenhaus.
Der Patient ist ein Neuropsychopath.
Urteilt der behandelnde Arzt Dr. Grünewald und diagnostiziert eine Angstneurose im Wechsel mit Depressionen.
Sein Wille ist von der Gefühlsseite beherrscht. Er folgt sehr leicht plötzlichen Eingebungen, eigenartige Neigung zu pseudologistischer Ausschmückung. Solche Leute sind erfahrungsgemäß besonders befähigt, auf andere suggestiv zu wirken.
Die körperliche Untersuchung ergibt, dass Daubmanns Bauchnarbe kein Bajonettstich sein kann, sondern von einer Operation herrührt. Aber niemand misst dem Bedeutung bei.
Obwohl nun schon 4 Wochen seit der Rückkehr Daubmanns verflossen sind, hat das Interesse für ihn und die Sorge um ihn noch keinesfalls nachgelassen.
Das meldet die Badische Presse am 28. Juni.
Der Aufenthalt im Freiburger Loretto-Krankenhaus hat ihn nicht aus dem Strudel der Öffentlichkeit heraustreten lassen. Im Gegenteil. Immer noch erhält der Heimgekehrte viel Post. Es sind vor allem Glückwunschschreiben, Einladungen und Anfragen von Angehörigen anderer Vermisster.
Auch der Sigmaringer Gewerbeschuldirektor Anton Buhmiller interessiert sich lebhaft für den heimgekehrten Helden. Der Veteran hat als Major in Oskar Daubmanns Einheit gedient, in jenem 2. Bataillon des Reserveinfanterieregiments 111. Buhmiller vertritt noch immer die nationale Sache und will Oskars Schicksal einer großen Öffentlichkeit weitererzählen. Schließlich kann diese Zeit den Zeugen französischer Infamie gut gebrauchen. Es ist ein gutes halbes Jahr vor Hitlers Machtergreifung. Und im Juli 1932 wird die NSDAP die stärkste Partei. Die Verlage Ullstein und Herder wollen Daubmanns Erinnerungen veröffentlichen. Den Zuschlag erhält der Berliner Traditionsverlag.
Und dann hat er Vorträge gehalten und die Leute sind dann alle aufgebracht gewesen, weil er so lange in der Gefangenschaft war, ne? Und haben alle bedauert mit ihm gehabt.
Alle wollen ihn sehen. Kriegervereine, der Württembergische Frontkämpferbund, die Kameradschaft ehemaliger Kriegsgefangener und vor allem die Angehörigen von Daubmanns ehemaligem ruhmreichen Regiment. Es hagelt Anfragen und Einladungen.
Die schönste und heiligste der Erinnerungen, die wir Kriegsteilnehmer alle im Herzen tragen, ist das Gedenken an die Stunde, in der wir draußen im Felde unter frommen Gebeten Kameraden zur Grabesruhe gebracht haben. Daraus ist Kraft zur höchsten Tat des Soldaten erwachsen, wie sie vordem noch von keinem Volke der Welt vollbracht worden ist. Ein leuchtendes Beispiel echten deutschen Soldatentums ist unser Kamerad Daubmann. Sehr geehrter Herr Daubmann, mit großer Freude haben auch wir im mittleren Wiesental von Ihrer glücklichen Rückkehr aus der so harten Gefangenschaft Kenntnis genommen und haben nur den einen Wunsch, Sie persönlich kennenzulernen. Zu diesem Zweck beabsichtigt die Stadtmusik Zell im Wiesental, im Monat September-Oktober einen vaterländischen Abend zu veranstalten, und beehren uns deshalb an Sie, die höfliche Anfrage zu richten, ob Sie bereit wären, uns mit Ihrem Besuche zu beehren. Lieb werter Kamerad, die Kameradschaft der Offenburger ehemaligen Kriegsgefangenen würde Sie gerne in Ihrer Mitte begrüßen. Wir alte Kameraden rechnen bestimmt mit Ihrem Kommen. Gruß und Handschlag als alter PG, Josef Lott.
Das war halt der Oskar hinten und der Oskar vorne. Das war halt der ganz raffinierte. Der hat alle an der Nase rumgepfiert. Alle.
Ja, ja.
Egal. Was die Leute zahlt haben, also ich meine, die Herren, die haben ihm schon geschuckt. Geholfen mit Geld und so, was meinen sie? Kleider und alles möglich, das haben doch die dem alles geschenkt. Das hat er mir nicht bekommen.
Dann hat er sich gute Sachen machen lassen beim Schneider und da hat gelebt wirklich wie der Vogel im Hanf.
Oskar Daubmann nutzt die Zeit im Loretto-Krankenhaus. Er leiht Afrika-Literatur aus, studiert Landkarten und bastelt sich aus Pappe eine Nordafrika-Karte. Die hält er bei Vorträgen in die Höhe. Denn von jetzt an schildert er in hoffnungslos überfüllten Sälen seine qualvolle Gefangenschaft und die glückliche Flucht aus Afrika. Für eine Reichsmark, Arbeitslose 30 Pfennig, ist man dabei. Daubmanns Honorar steigt währenddessen bis auf 250 Reichsmark. Es ist das rechtskonservative Publikum, das zu Daubmanns Vorträgen strömt. Gestandene Männer in den mittleren Jahren, die der Erste Weltkrieg geprägt hat. Stahlgewitter und Gewehrfeuer, Schützengräben und Stellungskämpfe, grässlich Verwundete und Gefallene. Das sind die Erinnerungsbilder, mit denen man lebt. Dazu die Schmach des Versailler Diktats. Die Kriegsrhetorik, die Frankreich-Hetze des heimgekehrten Volkshelden wärmt die Seelen der Nationalen und löst ihre Zungen.
Am 21. Oktober 1916 trat ich auf Posten vor der Sandsackbarrikade im Hohlweg von Grandcourt.
So beginnt Oskar Daubmann seine Vorträge und redet sich in Fahrt. Je häufiger er öffentlich auftritt, desto plastischer seine Schilderungen.
Nicht lange, als wir auf Posten standen, verstärkte sich das Artilleriefeuer zu einem wahren Orkan. Dann sprangen auch schon die Engländer, und zwar Kanadier, vor. Ein riesiger Kanadier kam auf mich zu und versetzte mir einen Stoß vor den Unterleib. Er traf mein Koppelschloss und das Bajonett prallte ab. Er stieß aber noch einmal zu, und so drang das Bajonett durch den Magen hindurch. Der Magen war zum guten Glück leer, und das war meine Rettung. Mir wurde es schwarz vor Augen, und ich stürzte zusammen.
In einem englischen Lazarett sei er dann wieder zu sich gekommen. Die Behandlung war vornehm. Die Engländer, höfliche Leute, die sogar Zigarren und Zigaretten für die Verwundeten parat halten. Dann der Wechsel in ein französisches Lazarett. Französische Marterhände, sadistische Feinde und eine Behandlung unter aller Sau. Keine Soldaten, sondern Hyänen. Also Flucht. Dabei versehentlich einen Wachtposten erschlagen. 20 Jahre Zuchthaus.
Ich sagte, das ist ja der größte Blödsinn, den es in Frankreich gibt, denn wenn der Krieg zu Ende ist, meine Herren, dann müsst ihr mich doch laufen lassen. Und ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Da hättet ihr einmal sollen die Gesichter sehen von den Herren Offizieren. Ich sagte damals, Franzos mit der roten Hose, mit der gele Knöpf, sind alle sauribeles Köpf.
Immer wieder berichtet Daubmann, wie es über Avignon nach Marseille und unter unsäglichen Strapazen nach Algier gegangen sei. Erbarmungsloser Marsch durch die sengende Hitze der Wüste, die Sträflinge aneinander gekettet. 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre lang Kerker in der Wüstenstadt Constantine. Socken stopfen, Sträflingskleider und Militärhosen nähen. Pro fertiger Hose gab es 5 Cent. Daubmann sagt Cent, nicht Centime. Verbot, nach Hause zu schreiben und drakonische Strafen. Abends allerdings immer
gutes, schönes Weißbrot und ein Viertelliter Wein.
Daubmann lässt einfließen, wie ihn die Erinnerung an die Heimat, an den Kaiserstuhl, an die geliebten Eltern vor dem selbstmörderischen Sprung aus dem Fenster bewahrt habe. Stattdessen eines Tages ein großer Satz ins Kaktusfeld während des Straßenbaus. Hastiges Davonrennen, irgendwo ein Pferd losgebunden und, als dieses zu Schanden geritten war, weiter zu Fuß. 4 Monate lang desorientiert durch die Wüste gewandert. Dann endlich Tunis erreicht.
18. Juli 1932, Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten Paris. An die Deutsche Botschaft Paris. Bezug nehmend auf das Schreiben vom 9. Juli beehrt sich das französische Außenministerium der Deutschen Botschaft mitzuteilen, dass die Suche nach Spuren der Inhaftierung des Oskar Daubmann negativ waren, gleichwohl von den Behörden fortgesetzt werden.
In kurzen Abständen melden die Franzosen nichts. Sie forschen nach Namen und Zellennummern, suchend in den Archiven der verschiedensten Militärgefängnisse, durchkämmen die Akten der Kriegslazarette und Militärgerichte des Jahres 1916. Nirgendwo eine Spur von Oskar Daubmann. Manche Angaben des letzten Kriegsgefangenen kann das Außenministerium mühelos widerlegen. Wer eine Zuchthausstrafe erhalten habe, wie Daubmann behauptet, der könne nie und nimmer im Militärgefängnis Constantin gelandet sein. Und im Übrigen beharrt die französische Regierung darauf, dass es keine ehemaligen Kriegsgefangenen mehr gäbe, weder im Mutterland noch in den Kolonien. Nirgends. Alles Schutzbehauptungen, schimpfen die Deutschnationalen. Ist Daubmann doch kein Kriegsgefangener, fragen andere. Im August zweifelt auch die Freiburger Polizei öffentlich an der Geschichte des Spätheimkehrers.
Die Erzählungen enthalten derart viele Unwahrscheinlichkeiten, ja eine Häufung von wunderbaren glücklichen Zufällen, dass die Gesamtdarstellung absolut unglaubhaft ist.
Aber Aussage steht gegen Aussage. Was fehlt, sind handfeste Beweise, dass da einer im großen Stil lügt.
Durch den Herr ist rausgekommen. Ich glaube, wo Halser oder wo nachher war. Der hätte ihm nicht getraut und durch das ist rausgekommen.
Regierungsrat Dr. Hermann Ramsberger von der Badischen Landespolizei Karlsruhe verhört Oskar Daubmann. Der Studienratstyp mit großer Brille und ordentlich zurückgekämmtem Haar konfrontiert Daubmann mit den Aussagen des Afrika-Forschers Paul Spatz. Der Berliner Afrikakenner Spatz spricht fließend Arabisch und Französisch und war selber in Constantin interniert. Daubmann habe Städtenamen verwechselt, kritisiert Spatz. Er habe von Wüste berichtet, wo tatsächlich Vegetation sei. Er will Bahnanlagen gekreuzt haben, die erst viel später gebaut worden seien. Er habe angegeben, von Kokosnüssen gelebt zu haben, obwohl in diesen Gegenden keine einzige gedeihe. Das Gefängnis von Constantin habe er falsch lokalisiert. Und Wein oder gutes, schönes Weißbrot gebe es für Häftlinge dort nie und nimmer. Wenig glaubhaft sei auch Daubmanns Fluchtgeschichte. Die Aufseher seien erfolglos hinter ihm hergerannt. Auf Flüchtende wird aber immer sofort scharf geschossen. Weit kommen die nicht. Merkwürdig auch, dass Daubmann während des monatelangen Herumirrens in der Wüste niemanden getroffen haben will und als Europäer keinem der dort umherziehenden Beduinen aufgefallen sei. Inzwischen kippt die Stimmung mehr und mehr, auch im 3000-Seelen-Städtchen Endingen. Ehemalige Klassenkameraden, die ihren Mitschüler Daubmann treffen, erkennen ihn nicht wieder. Andere beschweren sich, er sei ja ständig auf Reisen. Warum besucht er uns nicht? Währenddessen stochern die ermittelnden Behörden in Freiburg und Karlsruhe im Nebel herum. In einer Mischung aus Ratlosigkeit und blinder Entschlossenheit greifen sie im September 32 zu unkonventionellen Methoden. Ein Privatdetektiv für Spezialangelegenheiten namens Sauerbrei soll weiterhelfen.
An den Herrn Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht Freiburg. Sehr höflich erlaube ich mir, Ihnen ganz ergebenst anbei die von mir analysierte Abbildung, Jugendbildnis, des Soldaten Oskar Daubmann aus Endingen zu senden. Vermittels des siderischen Pendels stellte ich fest, dass der Soldat Oskar Daubmann Sonnabend, den 10. September 1932, noch lebte. Analysis, gesund und intelligent. Gestatten Sie aller ausgezeichnetste Hochachtung, Walter Sauerbrei.
Tage später ein zweites Votum des Privatdetektivs. Jetzt hat er das siderische Pendel über der Abbildung des heimgekehrten Daubmann kreisen lassen.
Derselbe ist anormal, lügenhaft, mäßig begabt. Der richtige Daubmann meiner Mitteilung vom 10. dieses Monats und der heimgekehrte Daubmann sind zwei verschiedene Personen.
Für den 28. August hatte der Kriegerverein in Endingen eine Monatsversammlung einberufen in die Wirtschaft zum Schützen, bei welcher mir das preußische und badische Feldehrenkreuz, die Gefangenenerinnerungsmedaille und die Kiffhäuser Gedenkmünze überreicht wurden. Man hat mich zechfrei gehalten.
Ungeachtet aller kritischen Stimmen wird Oskar Daubmann mit Orden, Kriegs- und Ehrenzeichen überhäuft. Für Tapferkeit und Heldenmut.
Am 30. August feierte der Fürst von Hohenzollern gleichzeitig mit seinem Zwillingsbruder seinen Geburtstag und sein 25-jähriges Militärdienstjubiläum in Sigmaringen. Neben vielen Anverwandten fürstlichen Standes waren auch Bumiller und ich eingeladen. Bumiller überreichte dem Fürsten und seinem Bruder das Goldene Verdienstkreuz des Kiffhäuserbundes. Bei der Antwort auf diese Ehrung überreichte der Fürst mir die silberne Hohenzollersche Verdienstmedaille am Bande mit Schwertern und heftete mir die Auszeichnung selbst an.
Im September sind die Herren Bumiller und Daubmann in Berlin. Hier werden die Vertragsverhandlungen für Daubmanns Buch Untertitel »Ein deutsches Heldenlied« abgeschlossen. Die Reichsvereinigung ehemaliger Kriegsgefangener lädt den Schicksalsgenossen ein. Und auch das Auswärtige Amt fühlt ihm auf den Zahn. Oskar Daubmann ist auf einem Berliner Foto nicht wiederzuerkennen. Da eilt ein eleganter Großstadtmensch übers Pflaster. Ein Herr, kerzengerade, tadellos. Fassonhaarschnitt, Trenchcoat, Vatermörder, weißes Hemd. Ein gesammelt ernster Blick. Verschwunden das Dumpfe, Verschattete der Endinger Fotos. Bis auf die Faust, die Daubmann auch jetzt wieder ballt.
Es ist nach wie vor dunkel, ob es sich um einen von Frankreich besonders hart behandelten Kriegsgefangenen oder um einen genialen Schwindler handelt.
Kabelt das Auswärtige Amt ratlos nach Paris.
An der Identität Daubmanns besteht nach menschlichem Ermessen kein Zweifel.
Meldet dagegen der Heimkehrer nach Oskars Berlin-Besuch bei den Veteranen und fährt fort.
Unzweifelhaft ist, dass er vor 16 Jahren in französische Hände geriet. Es besagt nichts, wenn Frankreich behauptet, von Daubmann nichts zu wissen. Wir kennen die Unzuverlässigkeit französischer Register und französischer Verwaltung.
»11.10.1932, Landespolizei Karlsruhe, 12.10 Uhr. Sondersuchdienstfunk, laufende Nummer 19 in Baden, besonders Grenzstellen. Daubmann, Vorname Oskar, aus Endingen, sofort anhalten. Funknachricht hierher. 11.10.1932, Lörrach, 18.24 Uhr. Sondersuchdienstfunk Nummer 19 erledigt. Fahndung nach Daubmann einstellen. In Freiburg festgenommen. Landespolizei Karlsruhe, Außenstelle Freiburg.
Oskar Daubmann war ein Schneider von Offenburg und er war hier oft im Urlaub. Und da hätte er die ganzen Verhältnisse gekannt von den Daubmanns und er hätte auch den jungen Daubmann gekannt.
Es ist der 10. Oktober 1932 nachmittags, als Oskar Daubmanns Lügengebäude zusammenstürzt. Wieder verhört Regierungsrat Ramsberger den gefeierten Volkshelden. Der drüge Jurist, späterer SS-Brigadeführer, kocht innerlich. Er ist sich sicher, dass Daubmann ein Betrüger ist. Außer Ramsberger ist Obermedizinalrat Dr. Schmelcher im Raum. Der Mediziner begutachtet Daubmanns Narbe von jenem Bajonettstich 1916 in Grandcourt an der Somme. Plötzlich bricht Ramsberger die Vernehmung ab. Doch bevor der kettenrauchende, sehr erregte Daubmann hastig zu seinem Vortrag nach Rheinfelden aufbricht, hat Ramsberger noch seine Fingerabdrücke nehmen lassen. Was war geschehen? Der Arzt hatte dem Regierungsrat einen Zettel zugeschoben. Keine Bajonettstichnarbe steht drauf, vermutlich gewöhnliche Operationsnarbe, wahrscheinlich von einer Magenoperation. Aber mit diesem Bajonettstich hatte doch alles angefangen.
Sofort am folgenden Tag, Dienstag, dem 11. Oktober 1932, wurde das Fingerabdruckblatt von Daubmann klassifiziert und durch Polizeiinspektor Münch mit den einliegenden Fingerabdruckblättern verglichen.
Protokolliert die Freiburger Polizei.
Hierbei übergab sich überraschenderweise die Feststellung, dass der angebliche Daubmann mit dem hier aktenmäßig bereits bekannten und vielfach vorbestraften Karl Ignaz Hummel, geboren am 9.8.1898 zu Oberwil, personengleich ist. Nach den vorliegenden Strafregisterauszügen handelt es sich bei Hummel um einen 9-mal unter anderem wegen Diebstahls im Rückfalle, Betrugs und Unterschlagungen vorbestraften Menschen. Es konnte also keinem Zweifel unterliegen, dass die ganze Erzählung Daubmanns ein großer Schwindel sein musste.
Guten Abend, Herr Hummel, schnarrt Ramsberger, als man ihm den falschen Daubmann am Freitag, dem 11.10. abends um 19.30 Uhr im Polizeipräsidium Freiburg präsentiert.
Endlich. Endlich,
sagt Daubmann bzw. Karl Ignaz Hummel.
Den Daubmann habe ich schon lange satt.
Große Bestürzung in Endingen,
meldet das Extrablatt der Freiburger Tagespost einen Tag später.
In ganz Baden ist die Erregung über die Entlarvung des angeblichen Oskar Daubmann als eines abgefeimten Betrügers ungeheuer,
schreibt das Berliner 8 Uhr Abendblatt am selben Tag.
Namentlich in Endingen, dem Wohnsitz der Eltern Daubmanns, ist die Erbitterung und Empörung der Bevölkerung, die noch vor wenigen Wochen dem Heimkehrer in groß aufgestachelter Begeisterung zujubelte, grenzenlos.
Und die Freiburger Tagespost ergänzt:
Als die Mutter des wirklichen Oskar Daubmann von der Verhaftung erfuhr, brach sie zusammen und musste zu Bett gebracht werden.
Und dann haben uns die Leute nachher alle Daubinger gesagt, das hätte uns schwer geärgert, uns Endinger. Wir waren nicht mehr Endinger, wir waren nur Daubinger.
Lügenhummel, abgefeimter Betrüger, vorbestrafter Verbrecher. Die Zeitungen im Deutschen Reich überschlagen sich. Reporter machen in Offenburg Crescentia Allgeier ausfindig, die Hummel im September 1931 geheiratet hatte. Die völlig überrumpelte Frau stottert, sie habe kein Geld für Zeitungen und daher auch nie ein Foto ihres Mannes gesehen, noch überhaupt von der Daubmann-Affäre gewusst. Karl Ignaz sei am 6. Mai mitsamt ihrem Sparbuch aus Offenburg verschwunden. Sie habe ihn bei irgendeiner Beschäftigung in Straßburg vermutet. Jawohl, er sei ein Tagedieb und Galgenstrick. Plötzlich wissen und schreiben es alle. Sie sind einem Kleinkriminellen, einem Hochstapler aufgesessen. Einem unsteten Menschen, der schon mit 10 Jahren aus dem Basler Elternhaus davonlief, der in einer badischen Erziehungsanstalt gedrillt wurde, der aber hier, wie auch später als Soldat, immer wieder durch unerlaubtes Entfernen auffiel. Hummel verschwindet einfach, wenn es ihm zu viel wird. Er macht Schulden, er stiehlt, unterschlägt Geld und hat für all das schon 3 Jahre im Gefängnis gesessen.
Er war meines Erachtens ein primitiver Mensch, der stark zum Kriminellen geneigt hat. Nicht?
So urteilt jener Regierungsrat Dr. Ramsberger, der den falschen Oskar Daubmann im Oktober 1932 überführt hat, in einem Interview aus dem Jahr 1974. Immerhin hatte Hummel 1930 versucht, bürgerlich zu werden und sich als Schneider in Offenburg selbstständig gemacht. Mit Erfolg. Dann die Heirat. Im Februar 1932 allerdings, als die Arbeitslosigkeit in Deutschland die 6-Millionen-Grenze übersteigt, bricht Hummels Geschäft zusammen. Wieder Flucht. Die alte Strategie.
Ich kann da vielleicht zitieren den Psychiater, der als Sachverständiger im Prozess gehört wurde, der inzwischen auch verstorbene Dr. Grünewald, der meinte, dass Hummel zwar ein kleiner Sünder sei, aber ein mehr von Angstneurose geplagt gewesener Fremdgänger, wie er sich ausdrückte, mehr ein Psychopath als ein großer Betrüger.
Das sagt Hummels späterer Verteidiger, der Jurist Dr. Fritz Drischel, ebenfalls 1974.
Hummel war ein gestrauchelter Junge, von Kind auf her schon. War ja schon auch als deutscher Soldat, er war kriegsfreiwillig von 1915, alsbald vor die Gerichtsbarkeit der Militärregierung gekommen, wurde verurteilt, ist wieder ausgebüxt, ist immer gestrauchelt. Er soll sich dann auch in einer Erziehungsanstalt des Schneiderhandwerks gewidmet haben und soll da kein schlechter Schneider gewesen sein. Aber dass er dann wieder auf die Irrwege, auf die Odyssee, wie es auch in der Presse genannt wurde, oder die Köpenickiade verfiel, war mehr von außen an ihn herangetragen worden, als seinem eigenen Geist entsprungen.
Der wollte bloß ohne Fahrkart heimfahren und sonst gar nichts. Und dann war der Rummel da.
Ich glaube, der hätte es gar nicht wollen. Wisse, der wollte nur nach Deutschland zurück, weil er kein Geld gehabt hat. Und dann ist das alles hochgespielt worden. Der hätte wahrscheinlich nicht gedacht, dass das so Dimensionen annimmt. Ne?
Liebe Frau,
schreibt Karl Hummel am 16. Oktober aus der Untersuchungshaft in Freiburg an Crescentia und gibt sich zerknirscht.
Endlich komme ich dazu, dir einige Zeilen zu schreiben. Ich weiß ja nicht, ob du noch etwas von mir wissen willst oder nicht. Als ich Anfang Mai nicht mehr wusste, wo aus noch ein, wollte ich mir anfangs das Leben nehmen, wie du ja selbst gemerkt hast. Aber dann zog ich vor, in die Fremdenlegion zu gehen und fuhr mit dem Rad nach Italien, wo ich auch schwer krank wurde, worauf ich das Rad verkaufte. Ich kam auf den Gedanken, mir eine Fahrkarte nach Deutschland zu besorgen, und zwar auf den Namen O. Daubmann. Wenn ich in Chiasso nicht abgeholt worden wäre und in Basel, wäre ich wieder spurlos als Daubmann verschwunden und wollte wieder zu dir kommen. Ich wurde jedoch gehindert am Ausrücken, und so war ich gezwungen, die einmal übernommene Rolle weiterzuspielen. Jetzt ist endlich das Spiel zu Ende. Ich bin ja so froh. Es kommt jetzt hauptsächlich auf dich an, ob wir noch einmal zusammenleben wollen, wenn ich meine Strafe verbüßt habe oder nicht. Ich bin ja im Unrecht, aber um eines möchte ich dich herzlich bitten. Sei so gut und komme am nächsten Sonntag einmal zu mir. Es grüßt und küsst dich. Dein Karl.
Crescentia antwortet nicht. Stattdessen reicht sie die Scheidung ein.
Ursprünglich hatte ich ja nur die Absicht, unter dem Namen Daubmann von Neapel nach Deutschland zu gelangen.
Das beteuert Hummel, so oft er gefragt wird, und schildert, wie ihn in Deutschland alsbald die Zeitungsreporter überlaufen hätten, wie Buhmiller ihn zu einem Buch gedrängt und die zahllosen Kriegervereine ihn zu Vorträgen genötigt hätten.
Es war mir unmöglich, die ganze Sache, mit der ich innerlich nicht einverstanden war, noch abzubremsen.
Hummels Verteidiger und auch das Gericht werden dieser Argumentation später folgen. Sie werden eine Mitschuld der skandalversessenen Presse betonen und die Begeisterung der Veteranen und nationalsozialistischen Kreise beschreiben, die Hummels Geschichte weitergetragen und aufgebläht haben. Moralisch verantwortlich sind die kritiklosen Anbeter, sagt Landgerichtsdirektor Dr. Meyer in seinem Urteil. Auf Polizeifotos ist Hummel jetzt nicht mehr der elegante Herr, aber auch nicht der mit dem fast blödsinnigen Blick, dem herabhängenden Unterkiefer. Schwer sitzt er da, schaut am Betrachter vorbei, ernst, traurig, mit einem Anflug von Trotz.
Als es uns haben sie wie Deppe angeschaut, dass mir das nicht gemerkt hätte. Alle umliegende Ortschaften, auch in Freiburg, überall als Kaiser, auch von Daubingen, wenn man gesagt hat, Endingen. Das war für uns ein Schimpfwort dann, wenn man uns dann so reingelegt gehabt hätte.
Wenn man zum Beispiel fortgefahren ist, also mit der Bahn, hat man in Riegel seine Karte gekauft und nicht hier, weil jeder Kontrolleur im Zug hat gesagt, ah, sie kommen von Daubingen. Und das war also gar nicht so nett.
Bei der Frage, wie es passieren konnte, dass ein arbeitsloser Schneider namens Hummel ganz Deutschland zum Narren halten und auch das Ausland beschäftigen konnte, kommt man nicht recht weiter. Immer wieder heißt es, das Ehepaar Daubmann habe doch Hummel als seinen Sohn erkannt. Und vorwurfsvoll, Zweifel habe ja niemand gelten lassen. Die Geschichte habe eben vorzüglich in das politische Klima des Jahres 1932 gepasst. Mundus vult decipi, sagt Hummels Verteidiger Fritz Drischel. Die Welt will betrogen sein. Ergo decipiatur.
Ich weiß noch, ich bin als Kind, bin ich dann bei meiner Tante in Freiburg in der Giesenstraße, das ist beim Herder dort, ne? Und da sieht man gerade aufs Gefängnis, da habe ich jetzt immer zu meiner Tante gesagt, da sitzt der Daubmann drin, der Hummel. Da habe ich immer so rübergeschaut.
Der wegen Betrugs- und Urkundenfälschung angeklagte Karl Ignaz Hummel wird am 12. Januar 1933 vom Badischen Landgericht Freiburg zu 2,5 Jahren Gefängnis und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte für die Dauer von 5 Jahren verurteilt. Hummel gilt als voll verantwortlich für seine Taten. Strafmildernd ist
eine ungewöhnliche Verkettung begünstigender Umstände, die ihn, zum Teil sogar ohne sein Zutun, auf der verbrecherischen Bahn weitergeführt und er sozusagen nur einzuheimsen hatte, was ihm von allen Seiten förmlich entgegengebracht wurde.
Aus den 2,5 Jahren Gefängnis werden 12. Schon 1934 ordnet die Große Strafkammer des Landgerichts Freiburg vorsorglich Sicherungsverwahrung an. Der Kleinkriminelle, der von den Umständen verführte, gilt plötzlich als gemeingefährlicher Gewohnheitsverbrecher. Eine große Gefahr für die Allgemeinheit, heißt es.
Das glaube ich weniger, aber das reicht ja, was er machte.
Ein Verbrecher will ich jetzt gerade nicht sagen.
Ich glaube, das war ein harmloser Bürger.
So was macht man nicht. Man führt nicht seine alten Eltern an der Nase rum und man führt auch nicht die ganze Stadt an der Nase rum. Das gehört sich nicht. Es ist halt ein Hochstapler.
Die Nationalsozialisten fürchten Spott und Blamage. Wieder und wieder wird die Sicherungsverwahrung verlängert. Aus dem Freiburger Gefängnis muss Hummel in das Bruchsaler Zuchthaus umziehen, dann in die Sicherungsverwahrung Straubing und Schwäbisch Hall. Dort befreien ihn am 3. Mai 1945 amerikanische Besatzungstruppen. Juristisch gilt die Sicherungsverwahrung allerdings noch immer.
Schwäbisch Hall, April 1947. Sehr geehrter Herr Dr. Drischel, im Besitze Ihres Schreibens teile ich Ihnen noch mit, dass ich wieder ein Geschäft eröffnen will. Es wurde mir gesagt, wenn ich vom Gericht den Bescheid bringe, dass die Sicherungsverwahrung gelöscht sei, dann könnte ich auch wieder in die Handwerksrolle eingetragen werden. Solange einem die Sicherungsverwahrung anhängt, hat man immer eine Kette mit Kugel am Fuß und gehört zu den Paria. Sollte man glauben, dass die heutigen Behörden die Nazimaßnahmen noch für gut heißen? Es grüßt Sie hochachtungsvoll Karl Hummel, Schwäbisch Hall, Schlossergasse 1.
Badisches Landgericht, Freiburg im Breisgau, den 9. Dezember 1948. Beschluss. Die Entlassung des, aufgrund Urteils der Großen Strafkammer des Landgerichts vom 17. Januar 1935, in Sicherungsverwahrung genommenen Schneiders Karl Ignaz Hummel aus Oberwil, Kanton Basel-Land, aus der Sicherungsverwahrung wird angeordnet.
Nachdem der Beschluss begründet und Hummels jahrelange gute Führung hervorgehoben wurde, fleißig, willig, folgsam, heißt es weiter:
Am 30.03.1946 hat er geheiratet und bei seiner Frau Wohnung genommen. Er bemüht sich zurzeit um die Eintragung in die Handwerksrolle, da er eine Herren- und Damenschneiderei aufmachen will und ist bemüht, den Lebensunterhalt für sich und seine Familie durch seine Hände Arbeit zu verdienen. Auch in sonstiger Hinsicht ist über seine Führung und sein Verhalten nichts Nachteiliges bekannt geworden.
Dabei ist es geblieben. Am 20. Januar 1954 stirbt Karl Ignaz Hummel in Schwäbisch Hall. Seine Frau Lina stirbt 1990.
Heute noch sagen sie Taubinge. Heute noch. Zu Endingen sagen sie Taubinge. Da ist die ganze Stadt mit gemeint, wenn sie nicht ganz sauber wäre oben. So, das finde ich blöd. Das finde ich blöd. Wir haben ja nichts dafür können. Dass sich so ausgeweitet ja. Hat. Ne?
Sie hörten in SWR 2 aus dem Land Feature Daubmanns Erzählungen. Wie ein Offenburger Schneider ganz Nazi-Deutschland zum Narren hielt. Eine Sendung von Eva Lauterbach. Es sprachen Patrick Blank, Boris Konieczny, Herbert Schäfer und Klaus Spürkel. Technik Matthias Hertenstein und Nicole Jörg. Regie Maria Ohmer. Redaktion Werner Witt. Eine Produktion des SWR 2008. Die Affäre Daubmann hat den im Kaiserstuhl lebenden Autor Hugo Rendler gereizt, ein Hörspiel zu schreiben. Das Hörspiel Reise nach Berlin entfernt sich fantasievoll von den historischen Ereignissen in Endingen. Zu hören ist es in SWR 4 Mundart und Musik am 25. Oktober um 21.05 Uhr.